sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena.
Wie geht's dir?
Danke, gut. Und dir?
Mir geht's auch ganz gut. Ich habe ein bisschen mit Enttäuschungsgefühlen zu kämpfen, dich
Was?
Betreffend.
Ja, ja. Sag mal. Ich weiß nicht, auf welchen der mannigfachen Felder ich jetzt schon wieder enttäuscht habe. Ich lasse mich überraschen.
Ja, naja, ich habe ja nicht so oft so viele gute Ideen, aber jetzt hatte ich echt mal eine richtig gute Idee und du bist halt einfach echt null drauf eingestiegen, auf meine Idee, dass wir ziehen das hier alles mal ein bisschen größer auf, die ganze sexy und bodenständig Sache. Und ich dachte, wir pitchen jetzt mal irgendeinem Fernsehsender oder so eine Sendung, wo wir beide über Literatur oder auch meinetwegen über das Schreiben sprechen. Und der Clou ist, dass wir dabei Draisine fahren.
Ja.
Und du hast, finde ich nämlich eine richtig geile Idee. Und ich sag dir auch warum, weil die Draisine, also erstens kann man da rechts und links so Fahrrad fahren, ne? Und man fährt dann auf so einem alten Gleis irgendwie durch die Natur. Man hat so das Naturerlebnis, aber gleichzeitig die Soundkulisse von im Grunde von so einem Stahlwerk. Also es ist wahnsinnig laut.
Super, ja, das klingt
und das ist schon
praktisch.
Mal ein richtig geiler Gegensatz. Und man müsste sich, damit das irgendwie funktioniert, müsste man sich halt ziemlich hart anschreien. Also es hätte auch so ein bisschen den Appeal von dem alten literarischen Quartett, wo es dann halt auch mal lauter wurde und so.
Heavy-Metal-Literatur-Quartett,
ja. Ja, und ich finde, das ist eigentlich eine Sendung, die noch fehlt. Und du bist irgendwie null eingestiegen auf diesen Plan. Und da kaue ich so ein bisschen drauf rum, ehrlich gesagt.
Was heißt null drauf eingestiegen? Ich habe dir ein Emoji als Antwort geschickt. Das ist einfach so eine Art zu kommunizieren, die sich ja auch durchgesetzt hat, aber vielleicht nicht bei dir. Und damit du das Emoji verstehst, habe ich es sogar mit der Erläuterung noch mitgeschickt. Also ich habe einen Screenshot von der Emoji-Beschreibung geschickt und
weil du mich auch noch für dumm hältst.
Die Beschreibung, ich wollte, dass du es nicht missverstehst und die Beschreibung war neutrales Gesicht.
Ah, okay, du wolltest, dass ich dich noch ein bisschen besser überzeuge, ne? So nach dem Motto, ja, okay, schöne Idee, Alena, aber ich bin noch nicht ganz da, wo du gerade bist.
Ich stehe der Sache neutral gegenüber. Also ich hasse Draisinen, ich hasse es, über Literatur zu sprechen, ich mag kein Fernsehen. Insofern, es sind viele Komponenten dabei, die mich interessieren. Und wir können auch mal einen Podcast von der Entschuldigung, ich sage Draisine, wir können da auch mal, okay, gut, du, sobald es irgendwelche anderen Literatursendungen gibt, wo Leute auf seltsamen Verkehrsmitteln sind, können wir ja mal drüber nachdenken, aber ich glaube, sowas wird sich nie durchsetzen.
Nee, glaube ich auch nicht, und wenn, dann wäre die Idee natürlich auch irgendwie verbrannt, also das gebe ich zu, dann, weil zwei von der Sorte, dafür reicht es glaube ich nicht.
Komm, wir machen im September eine Probeaufnahme, wenn wir,
oh geil, wirklich? Fährst du mit mir Draisine?
Ja, wir machen eine Probeaufnahme. Maike muss, muss neben uns her rennen, wobei ich glaube eher schlendern und das
Mach die Leute nicht heiß, am Ende sind alle enttäuscht, wenn es nicht stattfindet, weißt du? Ich vor allem.
Nö, ich mache ein neutrales Gesicht.
Okay.
Gesicht. Wir sprechen heute über ein Thema, zu dem wir beide kein neutrales Gesicht gemacht haben, sondern das uns beide von Anfang an interessiert und elektrisiert hat. Und zwar über die Heldinnenreise. Nicht die Heldinnenreise, sondern die Heldinnenreise.
Ja, ich ein einziges mindblown Emoji.
Stimmt.
Weißt du, das ist das, wo einem so der Kopf explodiert. So sieht es aus. Ja.
Also die Grundlage, bevor ich dich dazu befrage, die Grundlage ist das Buch The Heroine's Journey, die Heroinreise von Gail Carriger. Und Gail Carriger ist eine amerikanische Romance- und Steampunk-Autorin. Die ist ungefähr so alt wie wir, 45 Jahre, und hat eine
wahnsinnig erfolgreich.
Total erfolgreich. Und also unsere Gewährsfrau Magda Birkmann hat auch in der Vergangenheit bereits Werke von Gail Carriger gelesen und für gut befunden. Es sind in Deutschland zum Beispiel bei Blanc Vallée oder wie du sagen würdest, Bland Valet, sengendes Zwielicht, glühende Dunkelheit und brennende Finsternis zurzeit erhältlich.
Hot.
Und genau, und es sollen so, ich habe jetzt persönlich noch keins gelesen, es sollen so hotte, aber witzige, moderne, also ich möchte nicht das Wort, nee, das Wort Vogue sage ich jetzt wirklich nicht, Romances sein. Und Gail Carriger hat auf der Webseite von penguinrandomhouse.de eine total Gail Carriger eine total verfluchte Autorenbiografie, die ich jetzt doch ganz kurz vortragen muss. Die New York Times Bestseller-Autorin Gail Carriger wurde nach eigener Aussage von einer Exil-Britin und einem unheilbaren Griesgram aufgezogen. Um dieser Situation zu entfliehen, begann sie bereits in jungen Jahren mit dem Schreiben. Doch schließlich entkam sie dem Kleinstadtleben, wurde bisher kein Kleinstadtleben erwähnt. Beinahe aus Versehen erlangte sie mehrere Hochschulabschlüsse. Anschließend bereiste sie Europa, wobei sie sich ausschließlich von Keksen ernährte. Heute lebt sie in den USA, umgeben von unzähligen großartigen Schuhen und lässt sich ihren Tee direkt aus London schicken. Außerdem ist sie versessen auf winzig kleine Hüte und exotische Früchte.
Also Gail hat jedenfalls kein Problem mit Adjektiven, das kann man schon mal sagen.
Ja, und Gail ist irgendwie auch gut drauf und Gail inszeniert sich selbst und sie hat ein fantastisches Buch übers Schreiben geschrieben, die Heldinnenreise, The Heroine's Journey. Und wir beide, die wir normalerweise wenig SchreibratgeberInnen konsultieren, sind wirklich begeistert. Und darüber werden wir heute reden, in groben Zügen darüber, was das bedeutet, was es mit uns macht. Und meine erste Frage an dich, konsultierst du andere Ratgeber? Hast du zum Beispiel Erziehungsratgeber oder solche Sachen gelesen?
Nee, ich habe ja ältere Freunde, also dich zum Beispiel.
aus der Großelternperspektive kann ich gerne Menschen die Kindererziehung.
Nee, ich habe Erziehungsratgeber habe ich, oder was heißt Erziehungsratgeber? Ich habe so ein paar Schwangerschaftsbücher gelesen und auch, ich habe Remo Lago gelesen, wie halt jeder. Aber so richtig eigentlich kann ich mit Ratgebern nichts anfangen und es ist auch tatsächlich der erste Schreibratgeber, den ich jetzt wirklich gelesen habe und ich habe immer so ein bisschen, weiß auch nicht, Berührungsängste, weil ich dann immer Angst habe, dass da steht, dass ich alles falsch mache. Und da habe ich jetzt gelesen, dass ich im Grunde vielleicht auf dem Weg bin, alles richtig zu machen und das hat mir gefallen.
Ja, total.
Naheliegerweise.
Ich habe auch immer die Befürchtung,
ich dulde keinen Widerspruch.
Entweder zu lernen, dass ich alles falsch mache oder, also es ist sozusagen, entweder in dem Buch lerne ich, dass ich alles falsch mache oder das Buch kann mir sowieso nichts beibringen. Mhm. Also mit dieser Erwartung bin ich da bisher rangegangen. Aber die Kollegin Celia Jansson hat ein Interview mit Gail Carriger geteilt auf Twitter. Mhm. Und dieses Buch ist wirklich wahnsinnig interessant, weil es so ein Gegenentwurf, den es auch einfach seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden schon gibt, zu der Heldenreise, die in allen Schreibseminaren und so weiter immer erwähnt wird und über die wir uns hier auch schon unterhalten oder lustig gemacht oder echauffiert haben. Dazu macht dieses Buch diese Gegenvision von der Heldinnenreise auf. Wir müssen ja heute mal so ein bisschen, wir müssen auch mal ein bisschen so richtig inhaltlich uns über Sachen unterhalten. Ist es eigentlich was, worauf wir nicht so eingestellt sind. Also ich hab auch wieder Notizen dabei und so.
Ich habe auch Notizen dabei.
Weißt du noch, was deine erste Begegnung mit der Heldenreise war und was ist eigentlich die Heldenreise?
Also die Heldenreise ist ein klassisches Erzählmuster, dem viele, viele Dinge folgen. Insofern kann ich gar nicht sagen, wahrscheinlich irgendein Märchen als Kind oder so.
Nee, aber ich meine, dass jemand dir gesagt hat, es ist so die Heldenreise hier. Musst du eine Heldenreise machen. Kennst du die Heldenreise?
Na, kann ich mich nicht dran,
Call
mich
to
dran
action,
erinnern.
Down in the darkness, the darkest hour.
Ja. Nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Weißt du noch, wann dir das erste Mal das begegnet ist?
Du, lustigerweise ja. Und es war auch damals war das für mich auf eine Art mindblowing. Und zwar gab es zwei relativ parallele Ereignisse. Und zwar das eine war, dass ich damals, als es so solche Sachen, als es noch so romantisch aufgeladen war, war ich auf dem sogenannten Reporterforum von der Reporterfabrik, wo es so Vorträge von allen möglichen ReporterInnen an andere ReporterInnen übers Reporterleben gibt. Und da hat Doris Dörri, die Regisseurin und Schriftstellerin und Reporterin, einen Vortrag über die Heldenreise gehalten und hat also dieses Grundprinzip von Erzählstrukturen wirklich selber dann auch als sowas, was sie nach 20 Büchern so total erweckt hätte, präsentiert. Und das war für mich damals total interessant, weil ich da gerade zu der Zeit meinen ersten Krimi geschrieben habe und dann so gemerkt habe, ah, das ist super, weil tatsächlich folgt auch dieser Krimi so diesem Prinzip der Heldenreise.
Nämlich alle Krimis so ein bisschen, oder?
Ja, genau. Dass nämlich irgendwie ein Held widerwillig sich aufmachen muss, um gegen ganz viele Widerstände in eine dunkle Welt hinabzutauchen und sich mit großen, übermächtigen Gegnern alleine herumplagen muss und am Ende aus dieser dunklen Welt, bei mir war es dann sozusagen so ein Kreuzfahrtschiff, auf dem ein Virus tobt, mit dem rettenden Elixier wiederkommt in die Tagwelt, die seine normale Realität ist und irgendwie diese Welt erlösen kann, aber dafür schrecklichen Preis bezahlt hat. Aber Doris Dörri hat es damals so erzählt, als wäre das sozusagen das Erzählprinzip schlechthin. Und wenig später hatten wir so ein Seminar bei Gruner und Jahr zum Thema Storytelling. Das war auch so, das sowas, also so in den zwei, war glaube ich 2010 oder 2000, ja doch 2010 war das, glaube ich. Und zwar das halt so, dass man auch so die Geschichte von Marken in der Werbung, dass man so in Reportagen die Geschichte von Protagonisten, dass man im Grunde genommen sogar Kochrezepte wie die Heldenreise erzählen muss. Also dass immer irgendwas Besonderes passiert gegen Widerstände und so. Und dass diese, der Typ, der das Seminar gehalten hat, der hat Filme für Galileo gemacht, für diese Wissenssendung, und hat uns halt genau erklärt, dass die alle diesem Prinzip folgen, dass es immer so einen Protagonisten gibt, der irgendwas rausfinden will. Und damals wurde zum Beispiel auch das Wort Storytelling einfach total gleichgesetzt mit dieser heroischen Heldenreise.
Ja.
Und das glaube ich seit 10, 12 Jahren, dass das so ist und dass es nichts anderes gibt. So naiv und auch einfach voreingenommen bin ich.
Ja.
Ich dachte, das ist das Gleiche. Ich dachte, es gibt Storytelling, ist die Heldenreise.
Es gibt nichts anderes. Gibt nichts
anderes und so.
Ich finde an der Heldenreise faszinierend auf eine Art, dass sie so eine Vereinzelung ist. Also dass der Held, und es ist mir gar nicht so richtig, bis ich das jetzt über die Heldinnenreise gelesen habe, gar nicht so klar gewesen, dass der Held immer alleine ist und selbst dann, wenn er Gefährten hat, ist er doch im Grunde, trägt er sozusagen die Last seiner Mission allein. Es ist immer mit Einsamkeit verbunden. Insofern wundert mich das, wie man das auf Kochrezept übertragen kann.
Aber, sozusagen wirklich, also ganz ehrlich, und es sind dann auch so Sachen, die tatsächlich, wenn man so drüber nachdenkt, das ist schon auch so ein Style, der dann so in den späten 2000ern, frühen 2010ern nicht unverbreitet war. Keine Ahnung. Die unterschätzte Aubergine. Alle sagen, sie schmeckt nach nichts. Wie bereitet man sie eigentlich zu, ohne sie 2 Stunden in Öl zu sotten? Hier kommen 10 neue Rezepte der Alleskönnerin. Weißt du, was ich meine? Also das ist schon so.
Ja, verstehe.
Und dieser solche Ansätze, das ist der Typ hat uns das dann erklärt und wir hatten dann so Arbeitsgruppen, in denen wir so verschiedene, und du kannst wirklich alles auf dieses Pattern drehen und es ist schon so, dass es ist primitiv, aber es spricht irgendwas in einem an und man liest es eher, als wenn da steht, es ist Auberginensaison, sie hat nicht nur eine schöne Farbe, sondern sie schmeckt auch köstlich, hier sind die besten neuen Rezepte, weißt du, was ich meine? Ich meine, mein neuer Catchphrase ist übrigens, weißt, was ich meine?
Das ist sehr hamburgisch. Macht mir ein bisschen, kriegst so leichtes, wird so ein bisschen itchy dabei, wenn du das sagst.
Also sie hat am Anfang, Gail Carriger hat so eine ganz kurze, nochmal so, also sie hat es ganz kurz nochmal in einem Satz zusammengefasst. ein zunehmend isolierter Protagonist stampft durch die Gegend und piesackt das Böse mit spitzen Gegenständen.
Genau, besiegt das Böse, kommt zurück, reitet alleine in den Sonnenuntergang.
Aber eben zunehmend mit Glorie. Isoliert, ja.
Ja. Genau, und eben auch am Ende isoliert. So, und jetzt macht sie den Gegensatz zur Heldinnenreise auf, für den es eben auch eine ganze Menge Beispiele in der Mythologie gibt, sowohl in der griechischen als auch in der ägyptischen Göttinnenwelt. Und die Heldinnenreise funktioniert eben anders, nämlich, ich glaube, würde sagen, das Hauptmerkmal eben, das ist nicht, dass die Heldin am Anfang isoliert wird. Und sich dann Gemeinschaft sucht. Also das Ziel der Heldin ist die Wiederherstellung von Gemeinschaft und nicht unbedingt an letzter Stelle das Besiegen eines Gegners, sondern die Wiederherstellung von Bindung und von familiärer Beziehung und von Gemeinschaft. Und das finde ich total interessant, dass eben der Hauptunterschied eben nicht diese Vereinzelung, sondern es ist das Bilden von Banden. Was ja immer eine gute Sache ist.
Genau, am Anfang steht dieser Verlust von, also irgendwie, sie erzählt die Geschichten von Demeter, von Isis und von, ich glaube, Ishtar war das letzte zumindest, also aus so drei Kulturkreisen, dem Assyrischen, dem Ägyptischen und dem Griechisch-Römischen, wirklich so mehrere tausend Jahre alte Sagen, in denen es immer dazu kommt, dass die Heldin am Anfang so eine familiäre Bindung verliert oder irgendwie entthront wird und dann dieses Netzwerk wieder aufbauen muss.
Ein Kind wird entführt, ein Mann wird zerstückelt, ermordet. Genau, ja.
Und Gail Carriger schreibt, im Gegensatz jetzt zu dem zunehmend isolierten Protagonisten, eine zunehmend vernetzte Protagonistin läuft durch die Gegend mit guten Freunden, die sie währenddessen zum Sieg anstachelt. Also dieses einmal stachelt er halt die Bösen mit spitzen Gegenständen und sie, bei der Heldenreise steht so dieses Kollaborative und auch so die gegenseitige Würdigung und die gegenseitige Förderung im Vordergrund.
Und dass der Held bei der Heldinnenreise bezieht seine Kraft aus sich selber und aus seinem, meistens hat er ja irgendwas Spezielles, entweder er ist irgendwie auserwählt oder er hat eine besondere Superkraft oder er ist in irgendeiner Form special.
Besonders
und alles, was er braucht,
ein richtiger Schmerzensmann.
Genau, alles, was er braucht, um den übermächtigen Feind zu besiegen, liegt in ihm selber. Und die Kraft der Heldin bei der Heldinnenreise liegt darin, dass sie in der Lage ist, um Hilfe zu bitten und dass sie eben Bindungen formen kann. Und genau, ja.
Ich wollte.
Wieso sagst du, oh Gott?
Ach, weil das ist total interessant. Dazu erzähle ich gleich. Ich habe auch mit meiner Therapeutin über die Heldinnenreise gesprochen. Also ich finde das Ganze, für mich hat das Ganze auch wirklich eine persönliche Faszinationskraft, aber es berührt auch in mir ein total großes Defizit, was ich einfach habe, nämlich zum Beispiel das, um Hilfe zu bitten. Ich wollte nur ganz kurz eine kleine Anmerkung machen, nicht, dass jetzt ZuhörerInnen sich irgendwie ausgeschlossen fühlen und völlig zu Recht, finde ich, auch sagen könnten, was ist das eigentlich für ein binärer Scheiß und hier irgendwie Männer sind halt mehr so alleine und gehen raus und Frauen suchen halt so diesen familiären Kontakt. Also ich finde das total toll in dem Buch, weil sie relativ am Anfang ihre Haltung zu Sex im Gegensatz zu Gender sehr transparent und auch auf der Höhe, finde ich, der Diskussion und der Forschung und dessen, wie wir das sehen, darlegt und dann auch ganz klar sagt, es handelt sich hier um männliche und weibliche Stereotype, aber, und wir beide, glaube ich, sagen jetzt auch immer die Heldin und der Held, um das einfach auseinanderzuhalten, aber sie hat ganz viele Beispiele dafür, dass es halt absolut genderübergreifend ist, also zum Beispiel Harry Potter ist eine Heldinnenreise. Also sie hat Beispiele.
Wonder Woman ist eine Heldenreise.
Richtig, genau. Ja, das wollte ich gerade auch nachschlagen. Also das geht halt wirklich so über die Grenzen hinweg, aber um es uns einfacher zu machen und um das voneinander zu trennen, folgen wir halt auch diesen ja, eben einfach Jahrtausende alten Stereotypen. Und ich finde das wirklich wahnsinnig. Ich habe angefangen, dieses Buch zu lesen an so einem Tag, an dem bei mir irgendwie eigentlich gerade so rein psychologisch nichts ging. Es hat jetzt gar nichts mit dem Schreiben zu tun. Und das einzige Ereignis, was ich an dem Tag noch hatte, war Psychotherapie. Und ich habe die Zeit dahin so ein bisschen überbrückt. Und mich hat das irgendwie so total reingezogen und aber auch erschüttert, weil dieses so um Hilfe bitten einfach so ein Thema ist, mit dem ich mich irgendwie schwer tue. Ich habe irgendwie Schwierigkeiten, nicht Unterstützung anzunehmen und zu denken, das würde mir irgendwie zustehen und keine Ahnung.
Ich
habe dann aber auch gedacht, wow, das ist so wahnsinnig faszinierend, weil man kommt sich als Autor, als Autorin immer irgendwie so krass vor, wenn man denkt, oh, ich mache alles für meine Figur noch schwerer und der Verbündete wird ihm noch weggenommen und der hat jetzt keine Ausrüstung mehr. So habe ich das auch bei Adam Danowski immer gemacht. Und dann habe ich gedacht, nee, mach es doch echt mal anders und mach es der Figur sozusagen dadurch schwer, dass sie um Hilfe bitten muss, aber belohne das dann auch dadurch, dass sie halt Hilfe bekommt. In was für einer, du hast gesagt, das war mindblowing für dich. In was für einer Situation hat dich das ereilt und was hat es dir gebracht jetzt sozusagen bisher, dieses Nachdenken über die Heldinnenreise?
Also mich hat es ereilt in ich würde mal sagen, ziemlich eine Schreibblockade, was mein nächstes spannendes Projekt betrifft, wo ich irgendwie jetzt echt schon ganz schön lange so auf der Stelle trete und nicht weiterkomme und mich zunehmend gefragt habe, ob einfach sozusagen die Grundlage der Geschichte, die ich mir überlegt habe, ob die einfach grundsätzlich falsch ist. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und hatte plötzlich das Gefühl, doch, das, was ich mir überlegt habe, folgt im Grunde total dieser Heldinnenreisenstruktur. Und wenn ich mich einfach so ein bisschen daran festhalte, und das ist ja im Grunde vielleicht auch bei der Heldenreise irgendwie das Tolle daran, dass es irgendwie so ein Grundgerüst gibt, das einem ja auch hilft, so eine Blockade vielleicht zu überwinden, wenn man sie sich einmal klar gemacht hat. Und die Struktur der klassischen Heldenreise hätte mir in dem Fall eben nicht geholfen. Aber so hatte ich das Gefühl, okay, wenn ich diesen Prinzipien irgendwie vertraue und weiter folge, dann komme ich da vielleicht raus. Und das hat auch tatsächlich funktioniert. Also ich bin jetzt doch irgendwie ein bisschen weitergekommen. Und wo du das mit dem um Hilfe bitten sagst, ich finde es ja persönlich, also ich finde es auch in vielerlei Hinsicht irre schwer, um Hilfe zu bitten. Und das, was das Schreiben betrifft, führt es bei mir halt dazu, dass ich mich wahnsinnig schwer tue, Sachen so Ideen oder so mit jemandem zu besprechen und zu fragen, was hältst denn du davon? Ich geniere mich wahnsinnig, ist total beknackt, weiß ich auch, aber es fällt mir richtig schwer und ich habe dann, nachdem ich das gelesen habe, habe ich meine neue Lektorin angerufen, mit der ich eigentlich noch gar nicht so viel zusammengearbeitet habe, aber die ich sehr gerne mag und habe ihr erzählt, du, ich irgendwie dachte ich, die beim Verlag, die sind alarmiert, wenn ich denen irgendwie suggeriere, ich habe gerade ein Problem, ich komme irgendwie nicht vorwärts. Deswegen habe ich immer so, nee, es läuft, alles super, macht euch keine Sorgen, ja, bald schicke ich euch was zum Lesen, ist alles voll dufte. Und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, du, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich komme irgendwie nicht voran, ich stecke gedanklich total fest und ich müsste diese Geschichte mal mit irgendwem so Ping-Pong-mäßig mal so ein bisschen zusammenspinnen und habe sie quasi um Hilfe gebeten und es ist mir super schwer gefallen und sie war total happy, hat gesagt, ja, oh Mann, ich freue mich, wie toll, ist doch super, made my day, ich freue mich total drauf, wir machen das und jetzt treffen wir uns und machen das. Und gestern habe ich das unserer Freundin Maike Rasch erzählt und die meinte, die Drehbuchautorin ist und deswegen glaube ich so kollaboratives Arbeiten auch einfach viel, viel mehr gewöhnt ist, meinte zu mir, und das fand ich auch einen super klugen Satz, hinschreiben musst du es dann am Ende ja tatsächlich alleine, aber du musst nicht jede Idee selber gehabt haben. Das ist einfach total beknackt zu glauben, dass man jede Idee selber haben muss. Und das fand ich irgendwie auch nochmal sehr hilfreich.
Okay, super. Also in dem Fall ist ja dann sozusagen auch wirklich die Heldinnenreise das, was man Also auch die Autorinnenreise dann sozusagen. Das heißt, also das ist von den Tipps, wie man mit seinen ProtagonistInnen umgehen soll, übergesprungen auf dich auf die Handlungsebene in der Buchherstellung.
Ja, und das schreibt Gail Carriger auch an einer Stelle, dass er, und das ist ja das Interessante, letztes Mal haben wir über hier Hashtag Writers Life gesprochen, dass im Grunde diese Selbstinszenierung als SchriftstellerIn ja auch immer so eine klassische Heldenreise ist. Also der Held spürt, es gibt eine Mission, eine Geschichte muss erzählt werden. Er begibt sich in die Einsamkeit, er steigt hinab in die Unterwelt seiner eigenen Gedanken und Zweifel. Er schreibt gegen alle Widerstände diese Geschichte auf und ringt sie nieder sozusagen und wird am Ende, kehrt er zurück ins Licht und wird dafür belohnt. Aber er macht das alles ganz alleine und im Grunde ist es ja total beknackt. Also, und das schreibt sie eben auch, dass man sich auch beim Schreiben eben Gefährten suchen muss, die man um Hilfe bitten kann. Und dass man auch beim Schreiben vielleicht besser dran ist, wenn man die Prinzipien der Heldinnenreise auf seinen Schreibprozess anwendet.
Ja, und ich muss sagen, also noch ein kleiner Disclaimer. Das Buch gibt es leider nicht auf Deutsch, soweit ich das gesehen habe. Und ich würde sagen, das Buch besteht auch, wie oft so moderne Schreibratgeber zur Hälfte oder so aus Beispielen. Also sie spricht dann doch sehr ausführlich über Twilight und über Harry Potter und so weiter. Ich würde sagen, dass aber die Grundprinzipien, die sie beschreibt, dass die mit relativ rudimentärem und einfachem Englisch auch gut zu verstehen sind und dass es sich echt irgendwie, ich glaube, dass es sich trotzdem echt total lohnt, auch wenn man das eigentlich lieber auf Deutsch lesen würde. Ihre persönlichen Anekdoten und auch so ihre sprachlichen Ticks und so. Ich habe so das Gefühl, dass diese amerikanischen SchreibratgeberInnen immer so ganz wahnsinnig bemüht sind, zu vertuschen, wie klug und gebildet sie eigentlich sind und immer sich um so einen etwas beknackten Kolloquialton bemühen. Egal. Aber ich muss sagen, was mir daran halt auch so total toll gefällt und es passt auch so ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast. Mir ist halt diese Heldenreise, ehrlich gesagt, also sei es von Doris Dörry damals auf dem Reporterforum, als auch dann später in einem Seminar für das Zuspitzen journalistischer Verkaufsformen von Texten, also immer so verkauft worden als es, also die Heldenreise, alles ist die Heldenreise. Joseph Campbell hat hier Hero with a Thousand Faces geschrieben, alle menschlichen Geschichten, alles. Ihr könnt euch dem überhaupt nicht entziehen. Von Star Wars bis zu Galileo, bis zur neuen Mercedes, es ist alles, alles ist die Heldenreise. Und da wo auch immer sowas apodiktisches und ihr müsst es machen. Und sie sagt hier halt, hey, das gibt's übrigens auch und ich erzähle euch das erstens, weil es wahnsinnig faszinierend ist und weil ich ein Nerd bin, der sich für diese Geschichten interessiert, Demeter und so weiter. Und zweitens erzähle ich es euch, was du genau deine Situation, weil es euch aus eurem Writer's Block, aus so Schreibblockaden, aus Sackgassen und so rausführen kann. Und das ist total toll. Also ich finde, das ist so ein, das ist auch schon so ein heilsamer Zugang, dass es halt nicht mit diesem Absolutheitsanspruch auftritt, sondern genau dieses Buch tritt auf mit diesem Anspruch. Das ist übrigens was, das kann dir helfen. Also nimm es unter diesem Vorzeichen an. Und das finde ich halt total toll. Das hat mir dann, also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja gerade dabei, den Nachfolgeband für Treue Seelen zu plotten. Und das wird eine andere Geschichte, aber es war schon auch so eine Geschichte, die bisher so angelegt war, oh, ein einzelner, relativ junger Mensch muss so einen großen Skandal aufdecken und stößt da auf alle möglichen Widerstände natürlich und hat eine übermächtige, in dem Fall Gegnerin. Und es war für mich auch total, total toll zu denken und mir dann klar zu machen, wow, du kannst diese Geschichte auch wirklich total anders erzählen. Du kannst die Geschichte so erzählen, dass dieser junge Typ am Anfang, dass der aus irgendwelchen Gründen wirklich gerade, der soll sogar aus einer zerbrochenen Familie oder so kommen, aber das erlebt er am Anfang und sucht sich dann halt lauter Gefährten, Gefährtinnen und Hilfe auf diesem Weg. Und plötzlich ist die gleiche Geschichte, das gleiche Framework total anders. Und mir hat es auch super aus so einer Ratlosigkeit rausgeholfen. Mhm. sie sagt ja auch ganz viele Sachen über, also sie teilt es ja dann in so einzelne Schritte auf und sagt ganz viel, überlegt euch doch mal genau, wie könnt ihr dieses oder jenes Archetyp bedienen oder dieses Klischee, wie kann man das umsetzen? Und es ist echt, also ich finde es zum einen sehr pragmatisch und mir gefällt aber auch wahnsinnig gut, sie hat schon auch so eine politische Agenda. Mhm. Also sie spricht sich halt ganz klar auch so gegen so Sachen aus, dass sie halt sagt, und bitte auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall bitte, sie, an einer Stelle schreibt sie, Rape is a mistake. Mhm. Also egal, was ihr für eine, also die diese Vergewaltigung, die ihr euch überlegt, Vergewaltigungsszenen, damit der Heldin am Anfang was genommen wird, sei es ihr Vertrauen, ihr Sicherheitsgefühl oder irgendeine familiäre Bindung, macht es bitte einfach nicht. Es wird niemals gelingen. Es ist immer falsch. Es ist einfach nur Schrott. Und sie begründet es gut und ich finde es auch total super, dass sie da einfach so klare Haltung irgendwie hat.
Ja. Naja, und weil du den politischen Aspekt ansprichst, fand ich auch ganz interessant, dass die Tatsache, dass sogenannte Frauenliteratur oder typische Frauenliteratur oft so abgewertet wird und eben nicht für voll genommen wird, eben auch damit zu tun hat, dass da ganz oft eben klassische Heldinnenreisen erzählt werden und die und alles, was die Heldinnenreise ausmacht, nämlich Gemeinschaft, Kompromiss, vielleicht irgendwie Liebe.
Darf ich ganz kurz, sie nennt es diese zivilisierende Kraft, die halt dahinter steckt. Das führt halt, der scheinbar lehnt sich der Held halt immer gegen sowas, oh nein, ich muss zu Hause an den Herd und meine Frau wartet auf mich, aber ich muss die Welt retten, was ja auch oft persifliert wird. Genau, aber die Heldinnenreise führt halt eigentlich immer dazu, zu der Erkenntnis, hey, wieso ist doch total schön, wenn zu Hause der Herd an ist und Essen auf
und alle da sind
und wir zusammen essen. Das ist der Riesenwert und alle sind da.
Genau. Ja, und dass es eben so weiblich konnotierte Dinge sind und dass deswegen die Geschichten, die sich im Grunde daraus speisen und darum ranken, immer so abgewertet werden und deswegen eben zum Beispiel auch, sagen wir mal, wenn man im Bereich der Genre-Literatur bleibt, die Romance-Novel unter dem Krimi rangiert, weil der Krimi quasi all diese immer meistens typische Heldenreisen sind, also mit männlichen Attributen irgendwie belegt ist. Einsamkeit, Kampf, Macht, Dunkelheit, übermächtiger Gegner, Stärke, Mut und so weiter. Ja, das fand ich ganz interessant, was das für eine politische Dimension hat im Grunde.
Total. Und wo ich auch so gedacht habe, es ist total beeindruckend. Also sie hat ja auch wirklich so richtig, also sie hat so Kapitel, wo sie dann auch, also wo sie halt ganz klar schreibt, wie unglaublich, also wie viel, wir haben darüber auch schon gesprochen, wie viel gelesen diese Genres werden und wie machtvoll und also auch im Markt, wie stark diese Genres sind und wie unglaublich groß diese Missachtung ist, die ihnen entgegenschlägt, wo ich auch gedacht habe, es ist einfach cool, das ist einfach irgendwie, es ist eigentlich cool, Teil von diesem Team sozusagen zu sein. Und wir sind es ja beide als, als UnterhaltungsautorInnen sowieso. Und ich habe auch gedacht, Alter, schlag dich doch ein. Bei mir ist es ja auch eher immer so ein bisschen, ich glaube, dass ich oft so auch vielleicht, dass es ein bisschen zu ambivalent ist. Und ich habe durch das Buch auch so gedacht, wieso? Sei doch einfach noch ein bisschen klarer. Und schlag dich in Anführungszeichen noch entschiedener auf diese Seite, vor allem im Hinblick auf eine Sache. Und da können wir beide, glaube ich, noch ein bisschen, gut, also du brauchst jetzt deinen Erfolg nicht noch weiter auszubauen. Das wäre jetzt, glaube ich, wirklich auch, langsam reicht es dann auch. Aber weil sie ganz klar auch beschreibt, die Heldinnenreise, dadurch, dass sie eben immer mehr diese Gemeinsamkeit betont und so weiter, die Heldinnenreise führt zu einem Happy End, was die LeserInnen auch dann erwarten. Und wo ich auch so gedacht habe, ich werde dieses Buch auch wirklich begreifen als eine Aufforderung, mehr Mut zum Happy End.
Zum Gelingen.
Zum Gelingen, na, und auch wirklich zu dem Happy End, also wo wirklich am Ende so alle Fäden verknotet werden und wo wirklich im übertragenen Sinne alle in der warmen Küche rund um die Dampfnudel sitzen. Und es ist aber die da alle sitzen, ist halt nicht Mutter, Vater, Kind oder irgendeine andere heteronormative, affirmative Geschichte, Lebensform, sozial, sondern so diese gefundenen Familien, gefundene Verbindungen, das gelingende Leben mit anderen Menschen. Und ich merke nach so doch echt ziemlich vielen Büchern, in denen Leute nicht miteinander reden und nicht miteinander klarkommen, nicht miteinander kommunizieren können, dass ich da echt ganz schön Lust drauf habe.
Ja, schön. Ich freue mich. Ich habe auch drüber nachgedacht, ob junge Frau am Fenster stehend, abendlich blaues Kleid, eigentlich eine Helden- oder eine Heldinnenreise ist. Und erst dachte ich immer, ja, es ist schon irgendwie auch eine Art von Heldenreise, aber am Ende ist es doch eine Heldinnenreise. Sag mal, wäre es eine Heldenreise, würde es anders ausgehen. Ich spoilere jetzt hier mein Buch. Also wer es nicht gespoilert haben möchte, muss jetzt weghören. Aber in der Heldenreise wäre halt am Ende ein Bild gefunden worden, glaube ich.
Und Hannah hätte ganz viel, was sie ja jetzt auch tut, ganz viel über ihre Familie und sich selbst gelernt. Es hätte sie aber das hätte auch eine Wahrheit sein gewesen, wäre eine Wahrheit gewesen, die in die Welt muss. Mhm. Aber sie wäre daran auch fast zerbrochen am Ende. Und sie wäre am Ende, also wo man, als Leser hätte man am Ende gedacht, naja, es war gut, dass sie das jetzt durchgestanden hat, aber die Arme, sie hat einen hohen Preis bezahlen müssen.
Ja, sie wäre sehr reich, aber noch beschädigter, als sie eh schon ist.
Genau, oder sie wäre das Bild im letzten Moment unter den Fingern dann irgendwie, sie hätte es gehabt und dann wäre, aber sie wäre auf alle Fälle beschädigt gewesen. Und das ist schon toll, weil du ihr, und das ist, glaube ich, schon bei Treue Seelen auch so, dass ich es den Figuren erlaube, dass sie am Ende eigentlich nicht beschädigt sind.
Mhm.
Weil diese
Und eine Form von Gemeinschaft vielleicht finden, vielleicht nicht die, die man, die am Anfang so angelegt ist, aber ja irgendwie doch. Also ich finde ja, dass Treue Seelen ein Happy End hat, ehrlich gesagt.
Aber
auch nicht spoilern.
Ich finde, es hat halt vier verschiedene Happy Ends sozusagen. Ganz ehrlich, ich habe schon so ein bisschen so gedacht, ach ja, also gut, das ist jetzt ein Bild, was bei uns hier entstanden ist. Aber ich habe gerade so ein Buch gelesen von Hiromi Kawakami, Herrn Nakanos, Herr Nakano und die Frauen heißt es, glaube ich. Es handelt aber eigentlich von so einem Typen, der so einen Trödelladen hat. Und es ist aus der Sicht von so einer jungen Frau erzählt, die da arbeitet und die irgendwie so dadurch so am Leben von diesem Ladeninhaber, seiner Schwester und einem anderen Angestellten teilnimmt. Und es ergeben sich da auch so Verbindungen. Und es ist aber so relativ lose erzählt. Und eigentlich hat die Erzählerin so das Gefühl, dass ihr das Leben so durch die Hände rinnt, während sie da aushilfsweise in diesem Trödelladen arbeitet. Aber gegen Ende merkst du dann, dass es eigentlich eine sehr, sehr wichtige Zeit in ihrem Leben war und dass sie zu diesen Figuren so lose, aber letztendlich doch sehr wichtige Bindung aufgebaut hat. Und dann fängt sie irgendwo anders einen Job an und Herr Nakano gibt seinen Laden dann gegen Ende auf. Das erfährt sie dann irgendwie durch Zufall. Und das Buch hat dann so eine Szene, wo sie und dieser andere Angestellte, mit dem sie so eine Liaison hat oder auch nicht, auch so ein junger Typ, der irgendwie da auch aushilfsweise arbeitet, und Herr Nakano und seine Schwester, die treffen sich dann alle nochmal in diesem Laden und sitzen im Hinterzimmer, so wie sie es sonst in meiner Mittagspause gemacht haben, und essen irgendwie Ramen oder sowas. Und unterhalten sich nochmal und würdigen so ihre Gemeinschaft und durch diese Mahlzeit. Und die Autorin würdigt letztendlich auch das Bedürfnis, was ich als Leser hatte, nämlich, dass die am Ende sich auch nochmal so darüber klar werden, wie schön das war und dass sie diese Verbindung hatten und tatsächlich ja auch weiter haben werden. Und so ist es halt bei Treue Seelen zum Beispiel nicht. Ich glaube, du weißt als Leser, dass es für alle Figuren irgendwie gut weitergeht und dass sie alle auch was erlebt haben, was sie letztendlich erleben mussten. Aber ich finde schon, ich habe gedacht, euch so ein Bild, wo alle im Hinterzimmer sitzen und zusammen nochmal Ramen essen, bevor zum letzten Mal in dem Laden das Licht ausgemacht wird, ist schon schön, oder? Und so ist es ja bei, also wir sind in der großen Spoilerphase, so ist es bei Hannah ja auch nicht. Du hast ein sehr schönes Bild, aber sie ist eben auch am Ende alleine. Sie hat was gelernt und sie ist unterwegs, klar, sie ist unterwegs, aber ich denke, ich möchte so ein Hinterzimmer, alle sitzen beim Rahmenbild haben, und dein Buch, an dem du jetzt arbeitest, eignet sich dafür natürlich auch total, so ein Bild am Ende zu haben.
Ja, gute Idee. Werde ich direkt in mein Buch schreiben. in mein Buch für das Buch. Ich habe ja jetzt, weil ich dir ja alles nachmache, jetzt auch so eine Kladde mir angelegt, wo ich, wenn ich mal eine Idee habe, passiert ja nicht so oft, die ich reinschreibe.
Ich habe die wieder abgeschafft, die Kladde.
Ja?
Nein, war nur ein Witz.
Scheiße. Mich gerade dran gewöhnt.
Soll ich noch, wir haben eigentlich jetzt, also es ist letztendlich, ich glaube, wir werden da auch häufiger drauf zurückkommen und ich finde es total wichtig, diese Heldinnenreise irgendwie auch so, wie soll ich das sagen, also statt der Heldenreise, über die wir uns ja bisher auch hauptsächlich lustig gemacht haben, dieser Kontakt jetzt mit der Heldinnenreise, finde ich, bringt auch endlich so dieses Unbehagen, was wir im Podcast und in unseren persönlichen Gesprächen immer mit der Heldenreise in Verbindung gebracht haben, das bringt es irgendwie so auf den Punkt auch nochmal, finde ich. Und hat
total.
Es so, also sie schreibt zum Beispiel auch hier, dass man sich immer daran erinnern soll, dass für die Heldin Rache und Vergeltung und
Glorie
unwichtig sind. Das finde ich auch total, weil du so denkst, ja, also gerade so dieser so Rache und Vergeltung als Plotmotor, das schreibt sich halt so einfach, aber es wird eine interessante und irgendwie coole Geschichte, wenn man denkt, das ist irgendwie, wohin führt es eigentlich, wenn man das vom positiven Ende her denkt? Total schön.
Genau, weil die Heldin tut das, was sie tut, für sozusagen für the greater good, also für, es muss am Ende allen nutzen.
Ja.
Oder nicht nur ihr selbst, und die Rache nutzt ja in der Regel nur dir selbst und nicht mal das.
Genau, du hast dann die Rache, das ist ja auch eigentlich in diesen ganzen Prestige-Fernsehserien, also sei es jetzt irgendwie Breaking Bad, es ist immer so dieses, ja, sei es jetzt, und dann sage ich kein anderes Beispiel. Ich sag nur ein Beispiel. Breaking Bad und alle anderen Prestige-Fernsehserien, wo Rache dann auch so das treibende Motiv ist. Und am Ende ist es ja dann immer so, dass der Protagonist oder die Protagonistin zwar die Rache irgendwie durchgezogen hat und Walter White kann noch im Sterben aus seiner Motorhaube irgendwie diese ganzen Maschinengewehre auf die Nazi-Drogendealer abfeuern, aber er selber ist halt auch tot und am Ende muss man sagen, jo, Walter, hat es sich jetzt gelohnt für dich?
Ja.
War es okay gewesen oder eher nicht? Ja.
Ich fand Breaking Bad damals, als ich es geguckt habe, super. Eigentlich möchte ich es nicht nochmal sehen, aber auf eine Art fände ich es interessant, ob ich das jetzt nochmal so gucken und auch gut finden könnte, wie ich es damals gut fand. Ich habe auch irgendwie alles vergessen. Das Einzige, was mir hängen geblieben ist, ist die Szene, und das ist dann vielleicht auch in Bezug auf das, worüber wir gerade gesprochen haben, interessant. Das Einzige, was mir wirklich hängen geblieben ist, ist eine berührende Szene, nämlich die, in der er sich einmal ehrlich macht vor seiner Frau und sich bekennt und sagt, was ihn wirklich getrieben hat.
Da habe ich
die Sorgen seiner Familie, sondern dass er es einfach geil fand, sich wie ein Arschloch aufzuführen. Und das ist mir irgendwie kleben geblieben. Den Rest habe ich vergessen.
Das ist auch interessant, also sie schreibt auch viel darüber, sie hat ein Kapitel darüber, dass man vielleicht aufpassen muss, dass es aber nicht unmöglich ist, zum Beispiel auch Helden- und Heldinnenreise miteinander zu kombinieren. Es kann zum Beispiel sein, dass in der Geschichte einer, und das fand ich einen super interessanten Gedanken, das ist für meine Geschichte zum Beispiel auch über diesen Bauskandal interessant, der eine Protagonist ist der Protagonist einer Heldinnenreise und seine Gegenspielerin oder sein Gegenspieler befindet sich vielleicht auf einer Heldenreise und dann haben die schon völlig unterschiedliche Motive und Herangehensweisen und haben ganz viele Konfliktpunkte. Und bei Breaking Bad habe ich das Gefühl, dass es so zeitlich versetzt ganz interessant ist. Also ich habe das Gefühl, dass Breaking Bad halt definitiv so eine totale Heldenreise war, wo halt der Typ wirklich in die Dunkelheit herabsteigt, scheinbar um die Tagwelt, seine Familie und so zu retten und zu erlösen und in Wahrheit halt einfach nur völlig zerstört und nur mit Verwüstung und hohen Preisen am Ende zurückkehrt und alles irgendwie anders, aber nicht unbedingt besser ist. Während dann dieses Prequel oder diese Fortsetzung Better Call Saul, finde ich, ist eigentlich eine Heldinnenreise, wo er die ganze Zeit, obwohl er es wirklich nicht gelernt hat und wirklich nicht kann, wo er eigentlich die ganze Zeit die Verbindung zu den anderen Leuten sucht und auch immer wieder von denen irgendwie gerettet wird und so. Und wo, wenn wir über so wirklich wichtige kulturelle Artefakte der letzten 10 Jahre sprechen, also da fällt mir ein Breaking Bad und da fallen mir als zweites die Danowski-Krimis ein. Und ich glaube in Wahrheit auch, dass das eigentlich Heldinnenreisen sind, weil Adam Danowski, ich glaube, Adam Danowski ist jemand, der sich, der selber immer glaubt, er sei auf einer Heldenreise, aber der von den Menschen, die ihn umgeben, im Grunde genommen immer wieder auf den Boden der Tatsache zurückgeholt wird, dass er eigentlich eine Heldin ist, die in Wahrheit nur mit diesen Verbindungen mit seinen Kollegen und seiner Familie wirklich funktioniert als Mensch und als Kommissar.
Das stimmt, aber würdest du nicht sagen, dass das auch dann eine Entwicklung ist, die er nimmt über die einzelnen Bände? Also wenn du jetzt auf den allerersten Adam Danowski zurückblickst, war das schon irgendwie eine Heldenreise, aber es wird immer mehr zu einer Heldinnenreise.
Du hast total recht. Das stimmt.
Weil auch seine Gefährten viel wichtiger werden und nicht nur sein sozusagen so Beiwerk sind.
Absolut, ja.
Sondern die Abhängigkeit, die er hat von den anderen Figuren, viel, viel stärker in den Vordergrund rückt.
Ja, weil er die auch, glaube ich, vielleicht mehr zulassen kann. Und ich finde es auch total interessant. Sie schreibt in dem Buch als Tipp, dass man der Heldin viele gute Freunde geben soll, die sie nicht verraten werden. Und dieses, also das ist ja auch so ein Motiv, ich meine, da muss man nicht Game of Thrones irgendwie geguckt haben oder so, was natürlich wahnsinnig verführerisch ist, weil du kannst natürlich immer dann irgendwie einen Konflikt im Plot oder auch eine nochmal so richtig so eine Wendung, so einen Twist und so herbeiführen, wenn es dann halt zu so einem Verrat oder so kommt, aber
das finde ich immer ganz, ganz schrecklich.
Ja.
Also ich glaube, weil Verrat für mich also so persönlich wirklich auch mit das Schrecklichste ist. Mhm. Und ich hasse es, wenn sich vermeintlich gute Freunde dann plötzlich als Bösewichter irgendwie Verräter, Judasse entpuppen.
Ja, und was mir auch total zu denken gegeben hat, ist, dass sie halt so über diese, dass sie halt ganz, ganz klar dafür plädiert, die Lesererwartung und die Lesererfahrung, Leserinnenerwartung, Leserinnenerfahrung und Erwartung sich bewusst zu machen und sich wirklich auch als Autorin sich selbst gegenüber so ehrlich zu machen, was können die Leute jetzt
hier ein,
genau, und wollen die jetzt, mache ich das eigentlich nur, um jetzt noch Spannung zu schinden, und ist es wirklich, ist dieser Verrat wirklich das, was die Leute in Wahrheit erwarten, wenn sie dieses Buch in die Hand nehmen und wenn sie diese Konstellationen kennen und so, also so ein bisschen mehr zu denken, es ist, das finde ich auch total super, das von diesem Genre und vor allem vom Romance-Genre zu lernen, zu sagen, ein bisschen mehr darüber nachdenken, was die Leser eigentlich erwarten, und es dann auch einfach mal zu machen und nicht jedes Mal zu denken, nee, dafür bin ich zu cool oder so.
Mm. Ja, Coolness abschaffen.
Coolness abschaffen. Du, apropos Coolness abschaffen, haben wir jetzt genug über die Heroine's Journey geredet? Also Buch.
Ich würde sagen, ja.
Buch und alles kommt, steht in den Shownotes auf Podigy, da könnt ihr dann nachlesen, wo man das Buch bekommt. Es gibt auch eine ganz gute Hörbuchfassung, die so ein bisschen vorgelesen ist von einer Leserin, die so eine ähnliche Stimme wie diese Bee-Lady hat. It's another great day of telling the heroine's journey. Also schon irgendwie ganz angenehm. Aber
ein bisschen so eine Automatenstimme auch, oder? Ich finde ja, dass die Bee-Lady ein bisschen klingt wie so ein Sprechprogramm.
Ich mag das ja
so ein automatisiertes.
Ich liebe Sprechprogramm.
Ich weiß, du, okay. Okay, verstehe.
Je weniger Emotion in irgendwas ist, desto mehr erreicht es mich.
Okay, damit stirbt leider und damit schließt der Kreis. Damit stirbt unsere Literatursendung, weil ich hatte schon vor, da die Emotionen hochkochen zu lassen.
Du, ich kann ja, wenn es wirklich so ohrenbetäubend laut ist, wie du sagst, und du hast ja schon mehrere Dresinfahrten gemacht, dann kann ich einfach mal so tun, als ich nick dann halt die ganze Zeit.
Ja, ich schrei dich an und du guckst
dann unbeteiligt. Ich nicke die ganze Zeit und guck in die brandenburgische Landschaft. während wir super. Irgendwie auf so ein auf so eine stillgelegte Kiesgrube zu
rasen. auf die Klippe, auf die Klippe zu rasen.
Zu rasen.
Super, ich glaube, es wird ein Hit.
Ja, nö. Schön war es. War schön, dich zu sehen. Pass auf, wo du hintrittst und nächste Woche mehr.
Nächste Woche mehr. Ich möchte mich nicht länger auf meinen Gebrechen reduzieren lassen von dir. Ich bin mehr als meine Weber-B-Fraktur. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Aber ich freue mich auch drauf, dich zu sehen in alter Frische nächste Woche.
Tschüss. Alles Gute. Bis dann. Tschüss.